Und dazu darf ich Sie alle zu Hause an den Radiogeräten ganz herzlich begrüßen, hier bei Radio Horeb zur Spiritualitätssendung. Mein Name ist Miriam Fernandes-Molina. Unsere heutige Sendung steht unter dem Thema Regina Pacis, Königin des Friedens. Denn diesen Gedenktag feiern wir am heutigen 9. Juli. Ja, und diesem Marientitel bzw. Fest wollen wir heute gemeinsam mit Pater Hubertus Freiberg auf die Spur kommen. Ich darf Sie ganz herzlich hier in der Sendung begrüßen, Pater Hubertus. Hallo.
Hallo, grüß Sie, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen.
Ja, zunächst möchte ich einmal ein paar Dinge zu Ihnen sagen, Pater Hubertus, und zwar für diejenigen, die Sie vielleicht nicht kennen oder nicht so gut kennen. Sie sind zwar schon bei uns einige Male auf Sendung gewesen, aber es kann ja sein, dass der ein oder andere Sie noch nicht kennengelernt hat. Sie sind 1958 in Ehingen an der Donau geboren. Dann haben Sie nach dem Abitur zunächst mit einem BWL- und VWL-Studium begonnen an den Universitäten Freiburg und Köln. Und nach einiger Zeit kam er dann doch die Entscheidung zu einem Studium der Theologie und dann auch zum Einschlagen der Priesterlaufbahn. Sie wurden dann 1991 zum Priester geweiht und waren dann auch lange Zeit zunächst in der Pfarrseelsorge tätig und auch in der Fort- und Weiterbildung. Und dann wurden sie 2003 zunächst erstmal Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pacis der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Leutkirch im Altgäu. Und seit 2011 arbeiten sie dort dann schon als geistlicher Rektor bis heute. Sie sind auch engagiert bei dem katholischen Fernsehsender EWTN. Vielleicht kennt der ein oder andere sie davon. Ja, das erstmal so in Kürze zu Ihnen, Pater Hubertus. Passt das so von Ihnen oder haben Sie noch eine Hinzufügung?
Nein, das haben Sie wunderbar gesagt. Im Großen und Ganzen stimmt das alles. Und das Wirken Gottes wird dadurch zwar nicht so offenbar, aber es ist unglaublich vieles geschehen, auch gerade durch die Mutter Gottes. Das haben wir ja auch schon ab und zu mal gehört. Und darum freue ich mich jetzt mit Ihnen heute auch, die Sendung zur Königin des Friedens zu machen.
Ja, schön. Sie meinen jetzt auch, in Ihrem Leben ist viel passiert. Ah ja, ja, vielleicht können wir da noch drauf eingehen später in der Sendung, schauen wir mal.
Gerne.
Ja, wir haben ja eben, beziehungsweise ich habe Ihnen ja gerade eben gesagt, dass das Tagungshaus, in dem Sie arbeiten, hat ja den Titel Regina Pacis, also eben den Titel Marias, dessen Gedenktag wir heute feiern. Also sind Sie ja auch der beste Ansprechpartner für die heutige Sendung, sage ich mal. Aber auf Ihr Haus kommen wir später erstmal zu sprechen. Ich würde gerne damit beginnen, können Sie vielleicht etwas zum Ursprung des Gedenktages erzählen, den wir heute feiern? Denn es ist ja jetzt nicht gerade, also für mich zumindest, ein bekannter Gedenktag, jetzt Marienfest, neben den großen Hochfesten, die man so kennt. Ja, seit wann gibt es denn diesen Gedenktag Regina Pacis? Wie waren denn jetzt die Umstände? Wie wurde er denn eingeführt?
Ja, das ist sehr spannend. Ich muss gestehen, dass es mir ähnlich ging wie Ihnen, dass wir die ersten Jahre, wo ich hierher kam, auch das Patrozinium auf Maria Königin gefeiert haben, bis ich dann eben feststellte, dass es dieses Fest Maria Königin des Friedens extra geht. Wir müssen auf zwei Schienen ungefähr gehen. Die eine Schiene ist die, dass schon Kapuziner im 18. Jahrhundert in Frankreich, dort ein Gnadenbild verehrt haben, dem wundersame Heilungen nachgesagt wurden. Und eine war eben am 9. Juli 1657 dort, sei dem Sonnenkönig Ludwig dem 14. eine Heilung widerfahren. Und seitdem wird dieses Fest dort auch begangen. Und das ist praktisch der Initialtag. Man weiß auch, dass es ein Abbild von dieser Königin des Friedens in Köln im Karmel gibt, wo es auch schon lange verehrt wird. Und die zweite Schiene, die noch bedeutender für mich scheint, ist diese Erster Weltkrieg, diese Schrecken des Krieges. Im Jahre 1915 tut Benedikt XV. Einen flammenden Appell, eine ganz strenge Mahnung an die kriegsführenden Parteien schicken, damit sie doch diesem Christentum, diesen jungen Menschen auf den Schlachtfeldern keinen Schaden zufügen. Das hat aber nicht gefruchtet, was wir ja dann auch bei den Friedensbemühungen vom seligen Karl Habsburg von Österreich gesehen haben. Und dann hat nochmal eine geistliche Initiative von Papst Benedikt XV. Eingesetzt. Und zwar hat er dann am 5. Mai 1917 hat er in die Lauretanische Litanei eine Anrufung hinzugefügt, Regina Pacis ora pro nobis, also du Königin des Friedens, bitte für uns. Und daher ist also in die Lauretanische Litanei dieser Titel eingefügt worden und somit auch ein Ruf um den Frieden in dieser Welt. Und so ist also dieses Fest Maria Königin des Friedens jetzt auch bei uns im allgemeinen liturgischen Kalender nicht vorgesehen, aber in dem marianischen Kalender und auch in einigen Ordensgemeinschaften wird dieses Fest heute gefeiert, auch in dem Marienmessbuch, wo es Votivmessen zur Mutter Gottes gibt, gibt es ein eigenes Messformular, das auf dieses Fest heute hinweist, Maria, Königin des Friedens.
Was war denn Ihrer Meinung nach jetzt, also Sie haben zwar schon das so angesprochen, die Wirren des Krieges sicherlich auch, aber was war vielleicht noch, steckte noch was mehr hinter dem Anliegen von Papst Benedikt XV., als er eben diesen Titel sozusagen, Regina Pacis, Ora pro Nobis, als er das in die Lauretanische Litanei eingefügt hat, wollte er damit noch vielleicht was anderes ausdrücken?
Also er wollte sicherlich, ich meine, die Lauretanische Litanei, da können wir nachher noch was dazu sagen, ist ja ein Flehgebet, ein Lobpreis Mariens, aber dadurch auch immer ein Flehgebet an das Wirken Gottes. Weil alles, was wir in Maria verehren, ist ja das Gnadenwirken Gottes durch sie. Und So können wir sagen, dass dieses Hinweis des Papstes hört, die Mutter Gottes ist die Königin des Friedens und ihr Könige hier auf der Welt, ihr kämpft mit Schwert und Blut und vernichtet ganze herrliche Landschaften, wie er beschreibt, und das Bruderblut, das zu Lande und zu See vergossen wird, schreibt er, die schönsten Gegenden Europas, dieses Gartens der Welt, sind mit Leichen und Ruinen besät. Also man sieht, dass er auch diesen Königen zuruft, da schreibt er auch noch weiter, ihr tragt vor Gott und den Menschen die entsetzliche Verantwortung für Frieden und Krieg, hört auf unsere Bitte und so weiter. Also es ist schon ein sehr eindringliches, diese Not der Menschen sehen, diese Schrecken und Wirrnisse dieser Zeit zu sehen und gleichzeitig auch diesen geistlichen Kampf. Wir sind nicht in erster Linie unseren irdischen Königen verpflichtet, sondern der Königin des Himmels. Und sie ist die Königin des Friedens. Also wenn ihr ihr nachfolgen wollt, ihr treu sein wollt, dann müsst ihr auch Frieden halten.
Ja, Sie haben ja die Lauretanische Litanei schon angesprochen, dass wir da vielleicht nochmal drauf eingehen. Was versteht man darunter? Vielleicht klären wir doch erstmal das, also weil es ist sicherlich ziemlich viel in einem Begriff. Viele haben sie schon gebetet, aber was ist denn genau die Lauretanische Litanei?
Ja, sie ist leider uns fast ein bisschen verloren gegangen, sagen wir mal. Die Lauretanische Litanei stammt eigentlich aus, ist eine Entwicklung eines Wechselgesanges zwischen Vorbeter und Volk, was ursprünglich, können wir sagen, aus dem Judentum herauskommt. Die Inhalte der Lauretanischen Litanei liegen auch in der Ostkirche. In der lateinischen Form gibt es schon ab dem 12. Jahrhundert Inhalte. Und jetzt kommt ja die Frage, woher der Name? Und das stammt vom italienischen Marienheiligtum Loreto. Der Papst Clemens VIII., der hat 1601 die Verwendung einer Vielzahl von Litaneien in der Liturgie stark beschränkt, aber die Lauretanische Litanei und die Allerheiligen Litanei wurden ausdrücklich für den gottesdienstlichen Gebrauch zugelassen. Und da muss man sagen, es sind in den 70er, 80er, 90er Jahren Litaneien etwas in den Verruf gekommen. Aber dieser Lobpreis auf die Mutter Gottes ist eigentlich etwas sehr Menschliches. Denn wenn wir heute auf Fußballstadion oder in Eishockeystadion gehen und da erleben, wie da Litaneien und kultische Handlungen geschehen, da merken wir, dass die Menschen es sehr gerne haben, diesen Wechselruf. Und um auf die Lauretanische Litanei nochmal genauer einzugehen, es ist also nicht eine veraltete Geschichte, sondern eigentlich etwas, was unserem Menschen innewohnt, etwas zu rufen, im Wechsel zu sagen, sich gegenseitig zu bestärken, auch gegenseitig zu ermutigen, so zu rufen. Und da gibt es eben sehr viele Bezeichnungen, die zum Beispiel die Mutter Gottes in der Rolle ihrer Heilsgeschichte zum Ausdruck bringen. Also da könnten wir sagen, Heilige Maria, Mutter Gottes, Heilige Jungfrau über allen Jungfrauen, Mutter Christi, Mutter der Kirche, also ein heilsgeschichtliches. Dann gibt es Abschnitte, wo wir sagen können, das ist mit symbolischen oder oft auch der Bibel entstammenden Bildern darzustellen, was Maria für uns getan hat. Da heißt es zum Beispiel Spiegel der Gerechtigkeit, Sitz der Weisheit, Kelch der Hingabe, Elfenbeinerner Turm, Bundeslade Gottes. Aber auch, welche Bedeutung Maria für uns hat. Heil der Kranken, Zuflucht der Sünder, Trost der Betrübten, Hilfe der Christen und so weiter. Und dann schließlich kommt ein ganzer Abschnitt, du Königin der Heiligen, du Königin der Engel, der Patriarchen, du Königin der Apostel, der Märtyrer, der Jungfrauen. Da hören wir, du Königin ohne Erbschuld empfangen, aufgenommen in den Himmel, du Königin vom Heiligen Rosenkranz und dann als letztes, du Königin des Friedens. Papst Johannes Paul hat dann noch in seinem Pontifikat zwei neue Anrufungen hinzugefügt, Mutter der Kirche und Mutter der Familien. Also wir sehen, es ist also eine sehr ausdrucksstarke Anrufungsanhäufung, ein großer Teil Maria, unsere Mutter, dann diese bildliche Darstellung, wie es aus der Heiligen Schrift herausgekommen ist, und dann du Königin. Und vielleicht auch für diese Frage, was es im Ersten Weltkrieg für eine Bewandtnis hatte, da waren ja die Könige und Kaiser die Verantwortlichen, die für diesen Krieg verantwortlich waren. Und ein König, so wie wir ihn auch kirchlich verstehen, ist ja derjenige, der seine Vollmacht von Gott bekommt, um für die Völker das Bestmögliche zu tun. Und damit die Völker auch, und drum das Bild des Hirten, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er führt mich an Auen und so weiter. Und da merken wir, dass wenn wir Maria als Königin anrufen, dass wir da diejenigen anrufen, die das Reich des Friedens aufrichtet, so dass jeder Mensch auch seinen Frieden bekommen kann. Und ich glaube, dass da mit Königin nicht einfach, wie wir heute Königinnen aus den nordeuropäischen Staaten her kennen, die mehr repräsentative Pflichten haben, sondern Maria ist wirklich diese Zuflucht der Sünder, die Trost der Betrübten, also heilsgeschichtlich ein Tor, durch das die Gnade in die Kirche, in die Familien, in unsere Herzen strömen lässt. Und wir somit auch, wenn wir sie anrufen, immer einen Lobpreis auf Gott sagen, wie großartig ist deine Tochter, sie ist die Bundeslade des neuen Bundes, sie ist ein sie ist die Königin der Engel. Also ein Lobpreis, was wir über Maria sagen, wo wir gleichzeitig immer sagen, dass das Wirken Gottes ist, die Größe des Herrn, wird praktisch in Maria gepriesen, wie sie es im Magnifikat selber auch tut.
Und warum Ihrer Meinung nach hat jetzt Papst Benedikt XV. Diese Anrufung eben in die lauretanische Litanei eingefügt? Warum hat er gemeint, das ist ein guter Platz? Er hätte ja zum Beispiel auch einfach nur jetzt den Titel sozusagen benennen können. Also Maria wird jetzt eben nicht nur Maria Königin, sondern Maria Königin des Friedens benannt und das so ausrufen. Warum hat er das jetzt auch noch da eingefügt? Gibt es dann einen größeren Stellenwert dem Ganzen vielleicht? Oder was meinen Sie?
Ja, es ist natürlich so, wir sind ja immer in der Frage, in der Spannung, was muss ich tun und was macht Gott? Und die Therese von Avila sagt ja einmal, wir müssen so handeln und alles tun, als ob es alleine von uns abhängt. Und wir müssen so beten, als ob es alleine vom Herrn abhängt. Und ich denke, dass Papst Benedikt auch mit dem seligen Karl zusammen versucht haben, nach menschlichen Maßstäben und auch diplomatischen und politischen Maßstäben zum Frieden beizutragen. In vielen Ebenen, das waren unglaubliche Aktionen, die Papst Benedikt da gestartet hat, um den Frieden herzustellen, weil es natürlich auch dieses Drama, dass das christliche Abendland, die Christen sich gegenseitig abschlachten, natürlich eine Schreckensvorstellung war. Wie können sich die Kinder des einen Gottes sich gegenseitig niedermetzeln? Und es war ja auch eine ganz unglaubliche neue Qualität des Krieges. Also das war ja plötzlich nicht mehr Kampf Mann gegen Mann, wie es in früheren Kriegen mehr war, sondern heute im Ersten Weltkrieg war das ja schon ein industrialisierter Krieg. Und jetzt merkt er auch und lädt uns ein, das zweite Standbein unseres Handelns ist das Gebet. Und das Gebet, die Päpste haben immer schon, auch bei der Schlacht von Lepanto oder bei den Türken vor Wien, immer zum Rosenkranzgebet auch aufgerufen. Und die lauretanische Litanei, also Rosenkranzgebet, um den Frieden in der Welt zu beten. Und die lauretanische Litanei wurde natürlich früher auch sehr häufig gebetet und somit dann anzurufen, jetzt beten wir zur Königin des Friedens, dass du dein Königreich hier auf der Erde errichtest, dass die Herrschaft Gottes wirklich Raum greift auf dieser Erde, weil er der Friedensfürst ist. Und somit diese Bitte an das gläubige Volk überall über den Grenzen hinweg zuerst zu sagen, ihr seid alle die Kinder der einen Mutter Maria, der einen Mutter Kirche, des Herrn Jesus Christus. Und wie könnt ihr euch da gegenseitig abschlachten? Betet gemeinsam in allen Ländern, dass ihr wieder erkennen könnt, dass ihr Kinder des einen Herrn seid und somit euch nicht gegenseitig abschlachten könnt. Also eine klare Bekenntnis, das Gebet wirkt. Und 1918 ist ja dann auch der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. So können wir sagen, dieses Gebet, was die Mutter Gottes ja auch in Fatima dann erbittet, mit dem Rosenkranzgebet, ist also die starke Waffe des Christen und nicht das Messer, der Dolch oder die Atombombe.
Ja, Pater Hubertus, Sie haben das eben auch schon angesprochen bzw. erwähnt. Maria hat ja viele Namen, also Regina Pazis ist ja Königin des Friedens, ist ja nur einer von vielen Titeln, die Maria so hat oder Namen, die Maria so hat. Warum hat denn die Kirche Maria so viele Namen gegeben? Also vielleicht damit jeder für jeden etwas dabei ist oder was soll damit zum Ausdruck kommen oder ist sie einfach so universelle Fürsprecherin?
Die Mutterkirche ist ja unglaublich menschennah und nah am Leben der Leute. Und wenn Sie mal einen stolzen Vater, der seine kleine Tochter anspricht, dann sagt er nicht nur Annunziata, komm mal her, oder du bist meine Annunziata, sondern der sagt dann, du bist meine Prinzessin, du bist die Schönste, du bist die Größte, du bist die Liebste, du bist die Süßeste, und übersprudelt gleichsam mit dieser Freude, dieses Kind in seine Arme zu schließen. Und so würde ich mal sehr kindlich sagen, ist dieser Freudenruf der Kirche, Maria, du unsere Mutter, du der Spiegel der Weisheit, du der Sitz der Weisheit, du unsere Königin, du unsere Patronin, da merken wir, dass wir diese Freude und Dankbarkeit und auch diese Glückseligkeit eigentlich ausrufen. Es ist ein Ausruf der Freude, was Maria alles bedeutet, und gleichzeitig ein sich gegenseitiges Zurufen. Wir rufen einander zu, schau mal, das ist alles, was Maria für uns tut. So können wir sie nennen, so erfahren wir sie, so erleben wir sie. Das ist das, was für uns bedeutsam ist. Und dann ist es natürlich auch so, wenn wir dann zum Beispiel singen, Mutter, du reine, Mutter, du keusche, Mutter, du vielgeliebte, so wunderbar, des guten Rates, der schönen Liebe, Mutter des Schöpfers, des Erlösers, dann merken wir auch, dass wir da Vorbildcharakter auch erzeugen. Ja, Maria ist praktisch der Urtyp des Menschen, und nach ihr ist der Mensch geschaffen, und deswegen können wir uns das auch als Spiegel vorhalten. Dann heißt es, du kluge Jungfrau, Jungfrau von den Völkern gepriesen, Jungfrau mächtig zu helfen, voller Güte, du Magd des Herrn. Da davor, ganz am Anfang, bevor die lauretanische Litanei in den Lobpreis Mariens eintritt, lobt sie natürlich, ruft sie erst das Erbarmen Gottes herab und dann lobt sie die göttliche Dreifaltigkeit. Wir rufen also die göttliche Dreifaltigkeit an. Zwischendrin heißt es auch einmal, Christus, höre uns. Wir rufen ihn an, indem wir Maria als unsere Fürbitterin anrufen. Und dann kommt eben ein ganzer Abschnitt, du Spiegel der Gerechtigkeit, du Sitz der Weisheit, Ursache unserer Freude, Kelch des Geistes, du kostbarer Kelch, du Kelch der Hingabe, du geheimnisvolle Rose, du starker Turm Davids, du elfenbeinerner Turm, du goldenes Haus, du Bundeslade Gottes, du Pforte des Himmels, du Morgenstern, du Heil der Kranken, du Zuflucht der Sünder, du Trost der Betrübten, du Hilfe der Christen. Da merken wir, das ist eine Ansammlung von unglaublichen Beschreibungen. Also wenn wir zum Beispiel Morgenstern nehmen, der Morgenstern ist für die Schiffsleute der einzige Anhaltspunkt, der fest ist, an dem sich die Schiffer, wenn sie nachts fahren, halten, um somit durch diesen Stern, durch die Wogen und Klippen und Stürme des Meeres hindurch sich leiten lassen. Und so können wir auch sagen, Maria als der Morgenstern für unseren Alltag, wo wir durch die Stürme des Weltlichen, des Alltäglichen, der Nöte unserer Zeit hindurchfahren. Aber wenn wir auf sie hinschauen, dass wir dann sicher an das Ziel der Reise unseres Lebens kommen. Und du Heil der Kranken und all diese Dinge sind dann eben benannt. Also ein Zeichen, Hingabe, Freude. Du bist die Ursache unserer Freude. Also Maria schenkt Christus das Leben in diese Welt. Dort kommt, er ist die Quelle unserer Freude. Und so könnten wir jedes Einzelne benennen und anschauen, um zu sehen, das ist also ein Erfahrungsruf, könnten wir sagen, wie wir Maria auch in diesen Bildern aus der Heiligen Schrift, aber auch in unserem Alltag erleben können. Und dann kommt eben diese ganze Reihe von du Königin der Patriarchen, du Königin der Engel, der Propheten, der Apostel, der Märtyrer, du Königin der Bekenner, der Jungfrauen, du Königin aller Heiligen, du Königin ohne Erbschuld empfangen, du Königin aufgenommen in den Himmel, du Königin vom Heiligen Rosenkranz, du Königin des Friedens, Mutter der Kirche und Königin der Familie, so wie es Johannes Paul noch eingefügt hat. Und dann wieder abgeschlossen, dieser Ruf, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Also wieder schließen wir den Kreis und rufen dann Christus an, der uns hilft. Und das Schlussgebet heißt dann, gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben, höre auf ihre Fürsprache, nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit, dereinst aber gib uns die ewige Freude durch Christus, unseren Herrn. Also da sehen wir, das ist so eingepackt in diesen Lobpreis Gottes, ist dieser Freudenausruf wie eines Verliebten, könnten wir sagen, der lauter Kosenamen für seine geliebte Braut aussucht und ausruft, um seine Freude Ausdruck zu verleihen.
So wie Sie das jetzt gerade schildern, kommt man richtig auf den Geschmack, die lauretanische Litanei wieder zu beten. Ja, das ist ein unglaublicher Schatz, finde ich, so, den wir haben. Genau. Ja, Sie haben eingeschaltet, Sie zu Hause bei Radio Horeb, hier zur Sendereihe Spiritualität am heutigen Gedenktag Regina Pazis, Königin des Friedens. Und das ist auch heute unser Thema hier in der Sendung. Wir sprechen darüber mit Pater Hubertus. Er ist geistlicher Rektor des Tagungshauses Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu.
Maria, Königin des Himmels, Maria, Königin der Erde, Maria, unsere...
Herzlich willkommen zurück hier im Programm von Radio Horeb in der Spiritualität. Regina Pazis, Königin des Friedens, so lautet ein Name bzw. Titel, den Maria, die Mutter Gottes, von der Kirche verliehen bekommen hat und deren Gedenktag wir heute feiern. Und das ist auch unser heutiges Thema hier in der Sendung. Wir sprechen darüber mit Pater Hubertus. Ja, Pater Hubertus, Sie sind geistlicher Rektor im Tagungshaus Regina Pazis, passend zur heutigen Sendung, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Warum wurde das Haus denn so genannt oder, sag mal, anders gefragt, ist denn der Name bei Ihnen Programm?
Ja, also zwei Dinge. Das eine ist, wir hatten ja gehört, dass die Anrufung in die lauretanische Litanei auf das Betreiben von Benedikt XV. Im Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Und im Zweiten Weltkrieg war es hier in Leutkirch, gab es den Dekan Kästle, den Ortspfarrer hier, der diesen Titel Maria Königin des Friedens aufgegriffen hat und eine Statue von einem Steinmetz stellen ließ. Und er wollte sie oben in den Giebel der Pfarrkirche in Leutkirch aufrichten, um über das ganze Land, was hier sehr flach ist, und die Filialgemeinden drumherum, dass man die Königin des Friedens sehen kann, als ein Friedensappell des örtlichen Pfarrers gegen den Krieg und die Schrecken des Krieges. Die Nazis haben es verboten. Und erst nach dem Krieg konnte dann diese Figur, die bis heute an der Giebel der Pfarrkirche hängt, die auf dem Berg oben ist, also weit sichtbar, er war dieses mutige Signal von dem Pfarrer damals, wurde dann aufgerichtet und mahnt uns bis heute. Und dieser Pfarrer hat dann bei dem Erstehen des Knabenseminars hier in Leutkirch, Regina Pazis, dann auch diesen Namen vertreten, weil zum einen natürlich die jungen Burschen, die ja zum Teil zum Priestertum hingeführt werden sollten, natürlich Christus dem Friedensfürsten dienen sollten und somit auch Werkzeuge des Friedens werden sollten, genauso wie die anderen Burschen, die dann als christliche Familienväter Werkzeuge des Friedens in diese Welt hinein tragen soll. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, auf dem Turm der Kapelle ist ganz modern in den 60er Jahren dann eine Marienfigur, die auf der Weltkugel steht mit langem wallenden Gewand und wallendem Haar. Diese Mutter, die ihren Mantel über alle Stände der Kirche und der Welt hält. Also auch sie, Maria, schütze uns. Ora pro nobis, bitte für uns, dass dein Friedensreich sich hier wirklich über die ganze Welt ziehen kann. Und als dann eben 2003 das geistliche Zentrum angefangen hat zu wachsen, haben wir dieses geistliche Zentrum Ort heilender Begegnung genannt, weil wir helfen möchten, dass Menschen Frieden miteinander finden, mit sich selber Frieden, mit dem Herrn finden, dass in der Begegnung mit Christus und untereinander, dass dort Menschen dadurch heil werden können. Deswegen haben wir hier auch die eucharistische Anbetung an mehreren Tagen und auch am Herz-Jesu-Freitag in der Nacht zur Begegnung mit Christus, aber auch in den Sakramenten und dann in vielen verschiedenen Gruppen und Exerzitien und Einkehrtagen, die wir halten, dass wir dort auch dem Herrn, aber auch uns selbst begegnen. Wir müssen uns ja vorstellen, was heißt Frieden? Wir sagen ja immer wieder, Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg, sondern Friede ist eigentlich dort, wo der Mensch in Ruhe mit sich Frieden hat, wo er in sich ruht, wo er wie Maria, könnten wir sagen, bereit ist, mir geschehe nach deinem Wort. Und so versuchen wir gerade auch in Einkehrtagen zur Versöhnung, zur Frieden stiften, dass da Menschen mit sich selber versöhnt werden, dass sie sich selber lernen zu verzeihen anderen. Denn dort, wo jemand mit sich selber im Unreinen, im Unfrieden ist, wird er letztendlich auch immer mit anderen im Unfrieden sein, weil er natürlich diese Unruhe, die er hat, auf andere projiziert und anderen die Schuld dafür gibt. Meine Eltern, mein Pfarrer, mein Lehrer, meine Frau, meine Kinder oder wer auch immer, meine Eltern, die sind dann vermeintlich häufig die Ursache meiner Unzufriedenheit. Aber letztendlich ist die Unzufriedenheit in mir. Und wenn wir Kinder des Friedens sein wollen, dann müssen wir schaffen, dass wir wirklich Heil und Versöhnung in uns hinein bekommen. Und daher rufen wir hier im Tagungshaus und im geistlichen Zentrum die Mutter Gottes eben als unsere Patronin an, damit wir den Raum schaffen können, dass andere den Frieden finden mit sich selber auch.
Ganz wichtiges Thema, dass man eigentlich nur selber auch Frieden stiften kann, wenn man mit sich selber im Frieden ist. Sie haben ja auch am Anfang der Sendung was gesagt, von wegen, dass Maria viel gewirkt hat. Es wirkt jetzt nicht aus dem Lebenslauf direkt, kommt es nicht heraus. Aber was war denn das, vielleicht können Sie konkret was erzählen, was in Ihrem Leben, wo Maria da gewirkt hat, vielleicht auch in Ihrer Berufung?
Ja, also...
Dass Sie da auch hingekommen sind sozusagen in dieses Haus. So, genau, das also hört sich an, das passt für Sie alles.
So. Es sind so viele ungewöhnliche Dinge passiert, dass ich hier in Leutkirch bin, dass das schon nach normalem Ermessen zum Beispiel gar nicht vorstellbar war, dass ich hier gewesen wäre. Oder manche Zuschauer kennen auch eine Sendung zu meiner Berufungsgeschichte, wo ich im Mutterleib meiner Mutter eben schon bedroht war, auch mit zum einen Krankheit und auch Tod. Und da eine Ordensschwester meiner damals evangelischen Mutter immer wunderbare Medaille und Lotwasser gegeben hat und ich dann tatsächlich auf die Welt kam und dann auch noch nicht und dann auch gesund zur Welt kam, sodass das wirklich eigentlich von Anfang an meines Lebens immer eine Begleitung auch Mariens war. Meine Heimatgemeinde war Maria Himmelfahrt. Ich war an verschiedenen Orten, wo das Patrozinium Maria Himmelfahrt war. Also ich könnte sehr viele Wunder, auch die wir hier in Leutkirch erleben, an Heilung, an Versöhnung durch die Mutter Gottes erzählen, wo wir sagen müssen, meine Güte, dass wir sowas erleben können. Wir machen zum Beispiel dreimal im Jahr auch werdende Elternsegnungen und da sind immer wieder Mütter auch dabei, die große Sorge haben, weil das Kind schwer krank sein soll oder nicht richtig liegt oder so. Und da habe ich dann häufig danach, auch wenn manchmal Mütter so kommen zur Segnung, die Erfahrung gemacht, dass die Kinder dann alle wunderbar auf die Welt gekommen sind. Oder dass wir am 13. eines Monats haben wir mal einen Gebetsabend. Und wenn da zum Beispiel auch Mütter oder Frauen und Männer kommen, die darunter leiden, keine Kinder zu bekommen, haben wir schon ganz oft dann erlebt, dass es knapp ein Jahr danach schon ein Kindlein auch sich eingestellt hatte. So gibt es ganz viele wunderbare Geschichten auch des Heiles, auch der Versöhnung, auch wo Menschen mit sich oder der Kirche auch Frieden gestiftet hat. Also da sind wir ganz, ganz breit unterwegs, wo Menschen dann hier diese Berührung auch mit dem Heiligen hatten. Oder dass wir jetzt die Reliquie von Johannes Paul bekommen haben, wo auch viele Menschen schon Trost bekommen haben. Das ist sicherlich alles ein Verdienst der Mutter Gottes. Und natürlich auch dieses immense Zusammenwirken vieler Menschen, die hier im Gebet und mittun, eben diesen Raum schaffen, dass immer mehr Ort heilender Begegnung möglich ist.
Ja, Regina Pazis, Königin des Friedens, so wird Maria unter anderem genannt. Und diesen Gedenktag feiert die Kirche heute am 9. Juli. Wenn Sie zu Hause einen Beitrag zu unserem Thema haben oder eine Frage stellen möchten an Pater Hubertus zu unserem Thema, dann können Sie jetzt gleich anrufen unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Da können Sie hier im Studio durchkommen. Ja, bis der ein oder andere vielleicht hier in der Sendung anruft, machen wir schon mal weiter. Pater Hubertus, was sind denn konkret Ihre Aufgaben als geistlicher Rektor? Sie haben jetzt schon ein bisschen eben gerade was erzählt. Sie machen, also dass Sie zum Beispiel die Leute segnen oder mit der eucharistischen Anbetung. Aber kann man da vielleicht noch ein paar Dinge nennen, die Sie da so machen in Ihrem Haus?
Ja, wir machen einfach ganz normales katholisches Programm, würde ich mal sagen. Also es gibt Einkehrtage, Exerzitien, was ich auch eben sehr viel mache, und auch einige Gebetsteams, ist fürbittendes Gebet, Gebet um Heilung, Dank und Lobpreis, Einzelsegnung, viel Einzelbegleitung auch. Und es ist, dreht sich, wenn wir jetzt an diesen Titel Königin des Friedens dran rummachen, ist ja die Frage, wie erlebt ein Mensch, dass er in Unfrieden ist? Und wir sind ja häufig Menschen, die sagen, wir sind Getriebene, wir sind, der ist schon jetzt in Korea gewesen, da muss ich auch unbedingt nach Korea oder nicht vielleicht noch nach China, das ist noch weiter und noch interessanter, der hat so und so viel Urlaub oder dieses oder jenes. Wir versuchen uns immer an anderen zu messen und merken, es ist eine Unruhe da. Und das eigentlich, darum haben wir zum Beispiel im Haus auch stille Anbetung, also da passiert gar nichts, dass Menschen wirklich zu Gott und zu sich finden, diese innere Ruhe bekommen können. Und da ist mir der heilige Ignatius von Loyola eine Hilfe, von dem wird ja berichtet, dass er als Krieger, als Soldat ja verletzt war in einem Krieg und dann im Krankenlager war, und er dann feststellte, immer wenn er Kriegsberichte oder Romane gelesen hat, dass er eigentlich unruhig danach auch war. Wenn er aber aus der Heiligen Schrift gelesen oder heiligen Geschichten oder Texte von Heiligen gelesen habe, dass er dann immer eine Ruhe in sich gespürt hat. Und dann ist er dem nachgegangen, und so ist er dann auch seinem Ruf, Christus zu folgen und Priester zu werden, entdeckt. Also dieses zu entdecken, was macht mich eigentlich unruhig? Und wie kann ich das lösen, dass ich es nicht verdränge, eben anderen die Ursache zuschiebe oder davonrenne, sondern dass ich mich stehen bleibe und dem mich stelle, sodass da Versöhnung und Frieden geschieht. Und das ist so ein Beitrag, den ich gerne leisten möchte, auch hier, auch durch die vielen Mitbeter, dass wir da beten, dass Menschen ihren Frieden finden und dass sie auch Versöhnung finden. So dass und das würde ich gerne auch den Zuhörern jetzt mit so auf den Weg geben. Stellen Sie sich mal vor, nach vielen Fernsehsendungen, ob Sie danach ruhiger geworden sind, entspannter, gelassener, zufriedener oder ob es eher eine Unruhe fördert. Und anhand dessen, dass sie sich da mal auch merken, was tut mir eigentlich wirklich, was hilft mir wirklich zur Ruhe zu kommen und wie könnte ich das öfters in meinen Alltag einbauen. Und dann merken wir auch, dass dieses Hinterherjagen nach Anerkennung, nach äußerem Glanz, sage ich mal, dann immer weniger wichtig wird. Und dann kann dieses dem Siegespreis hinterherjagen, also heilig zu werden, dem ewigen Leben entgegengehen, dann kann das wirklich ein sportlicher Wettkampf werden, der aber in großer Ruhe und sein kann und nicht in dieser Hetze, ich bin noch nicht angekommen, ich bin ganz getrieben. Ja. Also Frieden bedeutet letztendlich, dass ich in mir Ruhe erlebe, Maria, Königin des Friedens, in mir auch diesen Sitz hat und somit dann auch Ruhe ausstrahlen kann, auch Christus den Menschen bringen kann, ein glaubwürdiger Christ, ein glaubwürdiger Zeuge zu sein.
Ja, Pater Hubertus, wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Hanse aus Heckelbach. Habe ich das richtig verstanden? Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Ja, hallo.
Grüß Gott.
Sie können Ihre Frage stellen.
Ja, Pater Hubertus, grüß Gott.
Das ist Hansa.
Ich hätte nur eine Frage, und zwar, ich habe ganz der Anfang ja zwar nicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob Sie es erwähnt haben, warum ist das vom 23. August auf den heutigen Tag jetzt vorverlegt worden?
Nein, am 22. August ist Maria Königin. Ja. Das ist ein Fest, was auch bei uns noch in der im liturgischen Kalender ist, aber das Fest Maria Königin des Friedens, das muss wohl immer an diesem 9. Juli schon seit 1627 sein, wird landläufig seltenst gefeiert, weil es wenig, also in Frankreich mehr und in Köln im Karmel, aber es ist nicht ganz so verbreitet wie die anderen Marienfeste, die wir haben. Und es ist nicht verlegt worden, auch, sondern es ist am alten Termin geblieben, nur eben nicht wirklich bekannt.
Ah ja, gut.
Ja.
Das vielen Dank dann.
Oder hast du nie gedacht, dass am 23. August früher das, also Maria Königin ist am 22.
genau.
Ja.
Ja, am 23. ist ja Rosa von Lima, darum bin ich durcheinander gekommen.
Ah ja.
Genau.
Also danke für Ihre Frage.
Das wollte ich jetzt wissen. Vielen Dank.
Auf Wiederhören, Frau Hanse. Wiederhören. Ja, und dann darf ich in der Sendung noch eine nächste Hörerin begrüßen. Frau Fächler, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, grüß Gott. Ja, als die Sendung lief, habe ich da gerade ein Päckchen aufgepackt, das von Radio Horeb kam. Ich hatte, ja, und ich wusste nicht, was kam. Und da habe ich CD bestellt von der letzten, von den Exerzitien von Pfarrer Fink. Und da ist auf den beiden CDs jetzt das Bild von der Kirche Maria Königin des Friedens in Berensky. Die Kirche, er hat ja sich dort gemeldet für das Russland-Apostolat. Das ist seit 2000, glaube ich, da. Und es ist eine sehr schöne Kirche. Man könnte ja ihn und seine Arbeit, die ja auch sehr wichtig ist und hat mich sehr beeindruckt, als er hier die Exerzitien gehalten hat bei Radio Horeb. Das könnte man ja dann auch vielleicht heute einschließen. Eine sehr schöne Kirche, die erst 2004 dort gebaut wurde. Maria Königin des Friedens heißt sie in Beresniki.
Beresniki, ja, danke sehr.
Ja.
Das ist ein ganz lieber Hinweis, weil wir Kontakt auch mit dem Pfarrer Fink haben. Wir haben, als wir renoviert haben, versucht, ihm auch einen ganzen Teil unseres Mobiliars hier von Regina Pazis in Leutkirch zu Regina Pazis in Beresniki zu vermitteln. Also da gibt es Kontakte, die sicherlich noch ausbaufähig sind. Aber ich ermutige auch alle, die da zuhören, auch das im Gebet mitzutragen, weil der Pfarrer Fink macht da wirklich großartige Arbeit. Und diese Kapelle ist ja im orthodoxen Stil nachempfunden und daher sehr warm und sehr schön gebaut. Ja.
Ja, schön. Und dann betet ja Papst Benedikt, also ist ja eine CD, dann nach Mitternacht, Viertel nach zwölf, den Rosenkranz und danach betet ja auch immer die lauretanische Litanei. Ja.
Ja.
Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Und dann schließen wir uns mit ein, die wir manchmal zum Frieden nicht immer so bereit sind, wenn manchmal können einen ja schon Worte umhauen. Also, dass Sie uns auch den Segen geben oder mir. Ja. Ja, allen, allen
das
natürlich,
alle. Nachher gerne ein. Ja.
Den gibt es dann am Ende der Sendung, Frau Fächler. Danke für Ihren Beitrag, wiederhören. Ja, es hat noch eine Hörerin angerufen, die wollte jetzt aber nicht auf Sendung, aber sie, ich soll weitergeben, also sie betet sehr gerne die lauretanische Litanei. Also, Sie haben mich eben auch auf den Geschmack gebracht, Pater Hubertus. Was würden Sie denn sagen? Sie haben ja auch was erwähnt, dass die mal so ein bisschen in Verruf geriet oder vielleicht war sie nicht so attraktiv oder ist vielleicht auch heute nicht so attraktiv, weil das so ein, man könnte sagen jetzt, wenn man kritisch wäre, es ist zu monoton jemandem, also wenn jetzt jemand das ablehnt. Was kann man denn machen, so solche Schätze vielleicht doch wieder attraktiver zu machen? Muss man die einfach vielleicht mehr anbieten, mehr beten?
Ja. Also das sicherlich, ich muss gestehen, dass ich auf den Trichter gekommen bin, als ich vor vielen Jahren in meiner Vikarszeit in Schwenningen beim Eishockeyspiel war und erlebt habe, wie die Spieler einliefen und dann der Stadionsprecher immer den Vornamen des Spielers rief und dann das ganze Stadion den Nachnamen. Und das war wirklich litaneimäßig. Das war sehr beeindruckend. Und seither habe ich mir gedacht, also das muss ich doch wieder mehr machen. Ich glaube, dass man sicherlich das zu Hause, wenn man es selber liest oder spricht, es fast eintönig ist. Es braucht auch, und da merke ich, glaube ich, dass wir auch wenig Geduld haben. Ich merke manchmal, wenn man es dann so singt nach der klassischen Weise, da denkt man irgendwann zwischendrin, meine Güte, gibt's das noch? Und wenn man sich aber einlässt, dann merkt man nach einer gewissen Zeit, dass es sehr, sehr beruhigend auch ist, immer dieser in diesem Gleichklang, was ja auch die Gabe des Rosenkranzes zum Teil ist, dass es in die Ruhe, in die Meditation hineinführt. Ich würde aber gerne einen, nicht einen Preis ausschreiben, aber eine Ermutigung machen an junge Rapper oder junge Leute, die in heutiger Weise Musik machen, diese lauretanische Litanei mal zu vertonen und zu etwas fetziger, nenne ich es jetzt mal ein bisschen salopp, zu machen, so dass man da in einem Rap, wie ich auch bei manchen Hymnen, Psalmen zum Beispiel dächte, dass man da eine Menge heute auch machen könnte, weil diese Texte sind ja gnadenlos gut. Und wenn man da angepasste Musik auch hat, so dass man das dann auch mal in einem Gottesdienst, Familiengottesdienst und sonst wo beten und singen würde, wo man es sonst nicht täte und wir sie dann meistens mit etwas dürftigen Inhalten irgendwelche Texte verbreiten und dort, wo wir eben so schöne Inhalte haben und so wahre und gute, dass wir das mit einer anderen Musik anpassen. Aber ich glaube, man kann zu Hause, wenn man da zu zweit ist, aber ich habe das auch schon alleine gemacht, einfach sie singen, ja. Wer ein bisschen Freude an Sprache hat, kann sie auch in Lateinisch singen, weil da auch manche Begrifflichkeiten sehr schön sind, auch manche Rhythmen und so. Also da gibt es sicher eine Menge. Ich glaube, dass man, wenn man das singt, genauso wie bei den Psalmen auch, sie mehr ins Herz gehen, als wenn man sie einfach nur spricht.
Ja, man sagt ja auch, singen ist doppeltes Gebet.
Ganz genau, heiliger.
Genau, ja. Das nehme ich mir auch mal sehr persönlich. Ja, das mit dem Rapper ist eine gute Idee, vielleicht hört jemand zu, das wäre natürlich toll. Ich habe noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Loos aus Essen, ich grüße Sie.
Grüß Gott, ich wollte mich bedanken für den schönen Vortrag und auch für diese Anregung an Singen der Litanei. Ich kann mich erinnern aus meiner Kindheit. Ich bin ja in Polen aufgewachsen und da haben wir immer Maiandacht gefeiert und haben die Litanei, der lauretanische Litanei gesungen.
Ja.
Ja, und das war immer so beeindruckend, so schön. Ich bin immer gerne gegangen zu der Maiandacht, wo wir die Mutter Gottes mit der Litanei so gelobt haben. Und ich wollte noch dazu sagen, dass die Mutter Gottes in Medjugorje hat sich ja auch vorgestellt als Königin des Friedens. Die ist ja da erschienen, als in Bosnien-Herzegowina ja der Krieg tobte. und die Kommunisten an der Macht waren und so. Und da hat sie ja auch den Seherin sich vorgestellt als Königin des Friedens.
Ja, das stimmt, da haben Sie völlig recht. Das ist sie sogar schon vor dem Krieg erschienen dort, aber in der kommunistischen Zeit. Und man merkt ja auch dort, dass zum einen während des Krieges in Medjugorje selber keine Schäden passiert sind und natürlich eine immense Kraftquelle der Beichte dort ist. Und gerade die Heilige Beichte, wenn wir sie ernst nehmen und uns gut auch vorbereiten, ist natürlich wirklich eine Quelle des Friedens, weil wir da einüben können, uns mit uns selber, auch mit unserer Sündigkeit, mit unseren Fehlern zu versöhnen, weil Gott sich mit uns versöhnt und er uns das Heil schenkt. Also ist ja dort der größte Beichtstuhl der Welt, nennt man das ja manchmal Medjugorje. Und da hat sich Maria wirklich als Königin des Friedens gezeigt, so wie die Kinder zumindest benennen, ohne jetzt der kirchlichen Lehre und der kirchlichen Entscheidungen vorzugreifen zu wollen, können wir sagen, dass das wirklich ein großer Ort des Friedens ist.
Genau.
Und dadurch, dass die Menschen eben versuchen, wirklich Umkehr und Versöhnung zu leben.
Und Frieden mit sich selber zu schließen.
Ja. Das ist die große Kunst, glaube ich, und das ist das Geheimnis in besonderer Weise dieses Titels, weil Maria ja wirklich diejenige war, die wirklich durch dieses Ich bin deine Magd, mir geschehe, wie du es gesagt hast, uns zeigt, dass dort, wo wir ihn wirken lassen in unserem Leben und ihm auch zutrauen, das, was es geschieht, er immer zum Guten führen kann, auch wenn es von Menschenhand schlecht gemacht ist, er kann es immer zum Guten führen. Und das versetzt uns in diese innere Ruhe, die die Mutter Gottes ja in Bethlehem im Stall, auf der Flucht nach Ägypten, unter dem Kreuz haben musste und hatte und dadurch auch eben in dieser sein konnte, dass sie sich nicht wahnsinnig geworden ist an diesem ganz anderen, sondern dass sie vertraut hat, was der Herr sagt, das ist gut und das geschieht.
Ja. Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich schon gleich am Ende der Sendung.
Ja.
Frau Loos, vielen Dank für Ihren Beitrag noch.
Danke auch.
Alles Gute für Sie nach Essen.
Alles Gute. Ich danke, dass ich durchgekommen bin.
Das kann man immer nie wissen.
Ganz selten.
Ja, haben Sie Glück gehabt.
Ja, danke schön.
Alles Gute.
Alles Liebe Ihnen. Gottes Segen.
Auf Wiederhören.
Danke.
Ja, Pater Hubertus, bevor wir gleich am Ende angekommen sind, möchte ich noch kurz die Durchsage machen. Und zwar, wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, können Sie natürlich ins Internet gehen, ja, auf unsere Seite und sie im Podcast nachhören. Dort wird sie reingestellt sein oder Sie bestellen sich eine CD beim CD-Dienst. Pater Hubertus, ich danke Ihnen, für dass Sie heute mit dabei waren und wie Sie, ja, uns sozusagen ein bisschen den Geschmack auf die Lauretanische Litanei nochmal, ja, die nochmal Geschmack, wie sagt man, den geschmackvoll gemacht haben, so. Und auch über, ja, Regina Pazis gesprochen haben, Maria, Königin des Friedens. Das war alles sehr schön. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und vielleicht sprechen Sie noch jetzt am Schluss den Segen, hat sich auch schon eine Hörerin gewünscht. Für uns und auch für, ja, für die ganze Welt, muss man fast sagen, um den Frieden, vielleicht, dass wir das mit einschließen, alle Gegenden, wo es um den Frieden schlecht bestellt ist und alle Menschen, die vielleicht mit sich selber auch nicht im Frieden sind, dass wir die auch noch mit einbeziehen. Mhm. Genau.
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Himmlischer Vater, wir loben dich und preisen dich und danken dir, dass du uns das Leben schenkst und dass du uns die Fülle des Lebens schenkst. Und so danken wir dir für Maria, die Christus in diese Welt hineingetragen hat und somit Pforte des Himmels geworden ist, weil wir durch Christus in den Himmel gelangen können. Und so bitten wir dich, den du den Friedensfürsten uns gesandt hast und Maria als Königin des Friedens uns geschenkt hast, dass wir zu Friedensbringern werden, dass du uns hilfst, dass wir mit uns selber Frieden finden. Wir bitten dich, ich habe in dringender Not auch für alle Menschen, die Christen im Heiligen Land, die Christen überall auf dieser Welt und alle Menschen, die in kriegerischen Auseinandersetzungen leiden müssen, in Hunger und Not, in politischer Verwirrung, dass du sie stärkst und stützt und bei ihnen beistehst. Und wir bitten dich für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, dass sie ihren Beitrag leisten zum Heil für die Menschen, dass Frieden wird, dass Maria als Königin des Friedens wirklich in unseren Familien, in unseren Ländern, in unseren Kontinenten wirken kann. So bitten wir dich, lass jetzt deinen Segen strömen von deinem Kreuz herab in alle Herzen der Menschen, damit dort Orte des Friedens werden, dass dort ein Thron aufgerichtet wird, auf dem die Königin des Friedens sein kann, damit wir Werkzeug des Friedens Jesu Christi werden. So segne und stärke, behüte und heile und heilige euch, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen. Ja, vielen Dank. Ihnen zu Hause sage ich auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Miriam Fernandes-Molina.